Ja, ich würde heute gerne mit einer Umfrage beginnen und würde mal bitten, dass wir alle für diese Umfrage zusammen aufstehen. Die Frage ist bei der Umfrage, was kann ich am schnellsten verlieren? Was denkt ihr, wer ist alles dafür, dass ich meine Brille am schnellsten verlieren kann? Niemand. Vielleicht sagt jemand, ich kann meinen Schlüssel am schnellsten verlieren. Wer sagt das? Vielleicht mein Verstand oder mein Handy. Sag mal noch ein paar Sachen. Was kann man so alles verlieren? Was verlieren wir tagtäglich immer wieder? Geduld. Ja, sicherlich eins der wichtigsten Sachen, die man schnell verlieren kann. Noch irgendetwas. Was kann man noch schnell verlieren? Bitte? Den Frieden. Okay. Die Zeit kann man verlieren, man kann die Zeit totschlagen. Sehr gut, ich finde das sehr gut, dass ihr mitmacht. Ihr könnt euch gerne wieder setzen. Wisst ihr was? Das, was wir am schnellsten verlieren können, wenn wir jetzt noch ein Bild haben da vorne, geht das? Ich will euch das sagen, das ist die Freude. Unsere Freude, die verliert man mal ebenso mit dem Fingerschnipsen. Da ist ein Telefonanruf und bumm, die Freude ist weg. Eine E-Mail, die du liest und die Freude ist weg. Vielleicht ein Brief, eine Unterhaltung. Du kannst irgendwo eine Werbung sehen und zack, ist die Freude weg. Das kann man eigentlich am leichtesten in dieser Welt verlieren. Meine Freude. Und viele Menschen, viele Umstände sind so, dass sie dir die Freude stehlen wollen. In den letzten Monaten, durch die Nachrichten, vielleicht durch die wirtschaftliche Lage, auch seit dem letzten Jahr, fällt auf, dass Menschen weniger freudig sind. Menschen wagen weniger, vielleicht war es ja die Schweinegrippe. Und es gibt viele Dinge, es gibt Kriege, Schießereien, Unfälle. Und Menschen riskieren nicht mehr so viel, werden vorsichtiger. Wir haben viel mehr Vorbehalte. Das ist seltsam und das ist sicherlich auch nicht freudig. Es gibt nicht sehr viele freudige Menschen um uns herum. Und das ist trotzdem ein sehr wichtiges Thema. Freude ist ein ernstes und wichtiges Thema. Wisst ihr was, wenn meine Frau Tina niemals glücklich wäre, dann würde mich das doch als Ehemann ganz schön arm widerspiegeln. Wenn meine Frau die ganze Zeit nicht glücklich wäre, was sagt das über mich aus als den Ehemann? Wenn meine Kinder niemals in ihrem Leben Freude haben, nicht fröhlich sind, sondern immer nur irgendwie mürrisch erscheinen, was sagt das aus über mich als den Vater? Wenn Gottes Kinder nicht Freude ausstrahlen, dann steht Gott in einem schlechten Licht da. Launenhafte und mürrische Christen sind ein ganz schlechtes Zeugnis. Wisst ihr, wovon ich spreche? Bitte seht sie jetzt nicht an. Aber es sind Menschen, die launenhafte Christen sind. So Essig und Lauge oder sowas. Wisst ihr, so getauft in Essig. Total mürrisch. Und das lässt Gott schlecht aussehen. Wisst ihr, warum? Weil Gott von uns will, dass wir Zeugen sind von Gott mit unserem Ausdruck. Die Bibel sagt, dass das christliche Leben, das Leben im Reich Gottes, mit drei Dingen von Gott zusammengefasst wird. Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes wird hier genau beschrieben. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Ich möchte, dass wir diese drei Sachen einmal hier betonen. Gerechtigkeit, in manchen Übersetzungen wird das Wort Güte wiedergegeben, Frieden und Freude. Weil diese drei Wörter das Leben beschreiben, wie Gott es von uns haben möchte. Das ist auch das Leben, das ich leben möchte. Ich möchte ein Leben führen, das gut und gerecht ist, das Frieden hat. Und ich möchte ganz bestimmt ein Leben führen, dem ich mich freuen kann. Gottes Ziel mit uns ist das. Wenn wir Jesus nachfolgen, sagt die Bibel uns, wenn wir ihm folgen, bringt das Freude. Die Realität zeigt jedoch, wir können die Freude so schnell verlieren. Sie ist sehr leicht zu verlieren und es gibt tausend Möglichkeiten, Freude zu verlieren. Es gibt tausende getöteter Freuden in unserem Leben. Sie rauben dir einfach die Freude. Sogar jemand wie Jeremia konnte sagen, unseres Herzens Freude hat ein Ende. Ich weiß nicht, ob das der Punkt ist, an dem du dich vielleicht heute befindest. Aber wenn du jemals diese Erfahrung gemacht hast, ich habe den Zustand verloren, den ich einmal hatte, wo ich schon mal war. Ich bin Gott nicht mehr so nahe, wie ich es schon mal war. Ich bin nicht mehr so Feuer und Flamme. Ich habe meine Freude verloren. Ich bin so in der Routine drin, immer der gleiche Platz, die gleiche Sache, tadam, tadam. Und du bewegst dich von einer Bewegung in die nächste Bewegung des Lebens. Du hast dir eine gute Woche ausgesucht, gerade heute zur Kirche in den Gottesdienst zu kommen. Wir werden uns nämlich drei Schritte ansehen, biblische Schritte, wie wir unsere Freude wiederherstellen können. Gott sagt uns, wir können das machen. Nicht nur ist es leicht, Freude zu verlieren, es ist auch leicht, Freude wiederzufinden. Wie bekomme ich meine Freude wieder? Der erste Punkt, gib zu, ich habe sie verloren. Der erste Schritt, um meine Freude wiederzugewinnen, ist, gib zu, ich habe sie verloren. Ich muss zugeben, dass ich meine Freude verloren habe. Es ist ganz offensichtlich und logisch. Ich kann nicht etwas finden und gewinnen, wenn ich nicht zugebe, dass es mir fehlt und ich es verloren habe. Wenn du mal ein Kind in einem Laden verloren hast oder in einem Einkaufszentrum und sie sind seit 30 Sekunden weg oder vielleicht eine Minute weg, sie waren weg und du hast es nicht bemerkt. Aber du kannst sie nicht finden bis zu dem Moment, wo du das feststellst, dass sie weg sind. Und wie machen wir das? Wir können uns einige Fragen stellen. Gab es jemals eine Zeit in meinem Leben, in der ich Gott näher war, als ich es jetzt bin? Gab es jemals eine Zeit in meinem Leben, in der ich freudiger war im Herrn, als ich es jetzt bin? Wenn das der Fall ist, dann gibt es Hoffnung, das zu ändern. Man muss damit beginnen, dass ich zugebe, dass ich etwas verloren habe, was ich in der Vergangenheit hatte. Du kannst dabei Gott bitten, um dir zu helfen. Das Zweite, David betete dies und bat Gott direkt um Hilfe. In Psalm 51, 14 lesen wir, gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Er sagt nicht, gib mir wieder dein Heil, weil das Heil hat er nicht verloren. Aber er sagt, gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Er hatte die Freude am Heil verloren. Das Zweite also, was wir tun können, um meine Freude wieder zu gewinnen, suche den Grund. Suche den Grund für diesen Freudesverlust. Du suchst und du fragst dich, wie habe ich die Freude verloren? Wie habe ich meine Freude verloren? Was hat mir die Freude gestohlen? Was ist die getötete Freude? Sie läuft nicht einfach weg aus deinem Leben. Da sind bestimmte Dinge, bestimmte Umstände, vielleicht Personen, Ereignisse, die uns die Freude stehlen. Und so müssen wir nach dem Grund suchen. Gott sagt uns das häufig, dass wir das tun sollen. Ein Beispiel davon lesen wir auch wieder in Jeremia, in Klagelieder, Kapitel 3, Vers 40. Prüfen wir unsere Wege, erforschen wir sie und kehren wir um zum Herrn. Diese drei Dinge müsste man eigentlich unterstreichen. Prüfe, erforsche und kehre um. So bekommen wir unsere Freude zurück. Wir prüfen unser Leben. Was hat das verursacht, dass ich meine Freude verloren habe? Dann zweitens, du erforschst es. Was sind die Freuden, die in meinem Leben verschwunden sind? Und drittens, komme zurück zum Herrn. Es gibt hunderte von Freuden, die verschwinden können. Und einige Beispiele, die vielleicht die häufigsten bei uns Menschen sind, die will ich hier einmal aufgreifen. Ein unausgeglichener Terminplan. Eine Sache, die meine Freude raubt, ist ein unausgeglichener Terminplan. Was meine ich damit? Wenn du zu viel arbeitest oder wenn du zu wenig arbeitest, beides kann dazu führen, dass du deine Freude verlierst, dass dir langweilig wird und dass du deine Leidenschaft verlierst. Man braucht immer eine Balance zwischen Ruhe und Arbeit, zwischen Input und Output. Wenn dein Einsatz deine Kraft übersteigt, wird deine Mühe dein Niedergang sein. Wenn dein Einsatz deine Kraft übersteigt, wird deine Mühe dein Niedergang sein. Einige von uns geben immer nur, sie helfen immer nur, sie kümmern sich immer nur, sie suchen immer nur Gespräche und du gibst und du gibst und du gibst die ganze Zeit. Und du bekommst keinen Input in dein Leben, bald darauf wirst du aus lauter Mitleid erschöpft sein. Erschöpfung aus Mitleid. Du hörst auf, dich zu kümmern. Du hörst auf, dich um andere zu kümmern. Du hörst auf, dich um Gott zu kümmern. Du hörst auf, dich um dich selbst zu kümmern. Und diese Erschöpfung aus Mitleid kommt einfach so daher, weil du einen unausgeglichenen Terminplan hast. Bei anderen ist es genau das Gegenteil. Da ist viel zu viel Input und es kann nicht raus. Du nimmst alle möglichen guten Dinge auf, aber du lebst nicht dein Herz. Du lebst nicht deinen Geist. Du dienst nicht in einem Dienst. Du gibst es nicht in irgendeiner Weise zurück. Du nimmst immer nur ein und das wird deine Freude genauso verschwinden lassen, wie wenn du nur zu viel gibst. Viele gehen immer hin, wenn etwas irgendwo läuft. Wenn die Türen offen sind, sind sie da und sie kommen, sind überall, werden geistlich auferbaut, gefüttert, aber es wird nicht gebraucht. So wird man nur geistlich fetter und fetter und fetter. Und bald ist man so fett, dass man die Adolf-Meyer-Straße runterrollen könnte. Und das ist gefährlich. Das ist einfach zu viel Input ohne Ausdruck, ohne dass etwas rauskommt. Einnehmen ohne zu geben führt letztendlich in die Depression. Das heißt, man macht sich vielleicht Notizen Woche für Woche von allen möglichen Veranstaltungen, von Lehren. Vielleicht hörst du das Radio. Aber wenn du es nicht selber auslebst, wirst du deine Freude verlieren. Wir brauchen Ausgeglichenheit in unserem Leben. Wir müssen geben, wir müssen einnehmen. Und das kann uns schocken, aber lass uns diesen Gedanken mal ruhig weiterdenken. Bibelstudium ohne Dienst, Input ohne Output, kann über lange Zeit schlecht für uns sein. Das kann schlecht für uns sein. Warum? Die Bibel sagt ganz klar, Wissen oder Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Und so bekommst du immer mehr Wissen, aber die Bibel sagt, je mehr du weißt, desto mehr wird man von dir fordern. Und so ist es eigentlich eine Größe, eine Vergrößerung dieses Gerichtes Gottes an uns über unser Leben, weil ich mehr weiß und das aber nicht auslebe. Was das heißt, ist das, um Freude im Leben zu haben, müssen wir eine Ausgeglichenheit, eine Balance bewahren. Es ist wie in der Nahrung. Wir wissen, was wir alles in der Nahrung brauchen. Wir brauchen eine Balance zwischen Fetten, zwischen Kohlenhydraten, Eiweißen und Schokolade. Und man braucht alle vier in einer Balance. Fehlt dir irgendeins davon, wirst du keine Freude haben. Nimmst du eins davon weg, wirst du keine Freude haben. Und genauso ist das geistlich. Wir brauchen eine Ausgeglichenheit. Wir brauchen die Erfahrung der Anbetung Gottes. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen die Erfahrung des Bibelstudiums. Wir brauchen die Erfahrung des Dienstes, wo wir dienen. Und wir brauchen Erfahrung, dass wir rausgehen, wo wir den Menschen etwas mit den Menschen teilen, wo wir etwas mitteilen. Und wenn irgendetwas davon fehlt, dann ist unser Leben nicht in der Waage. Ein nicht ausbalancierter Zeitplan wird meine Freude verschwinden lassen. Eine zweite Sache, die dir die Freude raubt, eine ungebrauchte Gabe. Eine ungebrauchte Gabe bringt so schnell einen Menschen dazu, seine Freude zu verlieren. Sehr, sehr schnell. Wir wissen, wir sind von Gott mit einem bestimmten Ziel geschaffen worden. Gott hat uns gemacht, er hat uns umwoben mit bestimmten Gaben, mit bestimmten Leidenschaften, mit Fähigkeiten. mit einer Persönlichkeit und mit gewissen Erfahrungen, die Gott uns ins Leben schenkt. Gott hat uns quasi in so eine Form geschaffen, wie nur du selber bist. Und wenn wir diese Form nicht gebrauchen, wenn du nicht die Talente gebrauchst, die Gott dir gegeben hat, wirst du deine Freude verlieren. Du wirst frustriert sein, du wirst im Sumpf stecken bleiben. Wenn du einen Job hast, der nicht deine Gaben benutzt, mit denen Gott dich gemacht hat, dann wird diese Arbeit irgendwann langweilig für dich. Denken wir mal darüber nach, wenn wir jetzt, sagen wir mal, 100% Begabung haben. Von diesen 100% gebraucht deine Arbeitsstelle aber nur 75% oder 70%. So ist das ein, so könnte man sagen, 30% Langeweilefaktor. Klar, wir werden nie einen Job finden, der 100% uns voll gebrauchen kann mit unserer kompletten Begabung. Weil Gott hat uns auch gar nicht beabsichtigt, dass wir in dieser Welt nur einen Job erledigen. Er möchte, dass wir einen Dienst tun. Das ist so, wenn wir anfangen, freiwillig zu dienen. Dass wir da helfen, wo wir können, ohne dafür bezahlt zu werden. Du dienst von Herzen. Was machen wir also? Suche nicht einen Job, der 100% deiner Gaben entspricht, sondern nimm den Prozentsatz, der durch deinen Job nicht ausgefüllt werden kann, und gebrauche das im Dienst. Macht das Sinn? Weil Gott will nicht, dass wir von einem Job völlig erfüllt werden. Andererseits, das müssen wir auch zulassen, diesen Gedanken, wenn dein Job nur 25% deiner Begabung nutzt, ist es sicher besser zu sagen, raus da. Das Leben ist zu kurz, das Leben ist viel zu wichtig. Was Gott in deinem Leben tun will, ist zu wichtig, als dass du einen Job tust, der nur 25% deiner Gaben gebraucht. Geld ist nicht so wichtig, dass du das gebrauchst, was Gott dir gegeben hat. Wir leben glücklicherweise in einem Land, wo man auf längere Sicht hin einen Job wechseln kann. Vielleicht heißt das, dass ich aus Heiden-Ollendorf wegziehen muss. Vielleicht heißt das, dass ich meinen Lebensstandard etwas niedriger habe. Aber du bekommst eine Arbeitsstelle, die die Begabungen und den Sinn erfüllt, den Gott dir gegeben hat. Es geht natürlich nicht, das Ganze über Nacht zu machen. Wir können nicht morgen hingehen und sagen, ich kündige, meine Arbeitsstelle ist, möchte ich nicht mehr. Nein, sondern es geht darum, auf längere Zeit hingesehen einen Plan zu machen, sich vorzubereiten, aus dem Job auszusteigen, der mich auf Dauer umbringt, weil er nicht die Begabungen und die Fähigkeiten gebraucht, die Gott mir gegeben hat. Das ist sonst keine gute Verwaltung der Gaben Gottes, wie wir das im Petrusbrief lesen können. Gott hat niemals geplant, dass wir in unserem Leben an der falschen Stelle arbeiten. Der dritte Grund, die Freude zu verlieren, ist unbekannte Sünde. Eine Sünde, die nicht bekannt wird, stapelt sich auch in unserem Leben immer wieder auf. Und wenn wir sie nicht Gott bekennen, wenn wir sie nicht uns selbst bekennen, wenn wir das nicht vor jemand anderem bekennen, gibt es nur wenige Dinge, die unsere Freude noch schneller rauben können als Schuld. Vielleicht kann man es mit seinem Verstand irgendwie erklären, aber es setzt sich im Unterbewusstsein ab. Man kann den Kraftverlust spüren. Langsam setzt sich die Schuld nagend in meinem Geist ab. Man kann nicht jubelnd und fröhlich sein und gleichzeitig sich schuldig fühlen. Schuld und Freude können nicht gleichzeitig im Verstand sein. Weil zum Beispiel, wenn ich manchmal an meinem Computer arbeite, gibt es einen sogenannten Blue Screen of Death, so eine Fehlermeldung vom System über einen Absturz. Das ist so ein allgemeiner Schutzfehler und er bedeutet Gefahr. Das System wird heruntergefahren, dass es nicht mehr bedient werden kann, damit am System nichts zerstört wird. Wenn wir Schuld in unserem Verstand haben, ist das wie so eine Fehlermeldung im Gehirn. Und es gibt keine Möglichkeit, dass wir gleichzeitig freudig und schuldig sein können. Nun, glücklicherweise kann diese Art, die Freude zu verlieren, sehr einfach gelöst werden. Bekenne es Gott, bekomme Vergebung, bekenne deine Sünden. Er wartet darauf, dir zu vergeben. Es gibt keinen Grund, länger als nur 3 Sekunden zu zögern, um mit dieser Schuld herumzulaufen. Niemals. Wenn Christus starb, um die Schuld aus deinem Leben wegzunehmen, dann ist es gerade das, wovon das Kreuz handelt. Du brauchst dich nicht selbst ans Kreuz zu schlagen. Er starb für dich, sodass du ohne Schuld leben kannst. Es gibt keinen Grund, das mit dir ständig herumzuschleppen. Aber es wird dir auf jeden Fall die Freude rauben. Eine 4. Sache, die dir die Freude stehlen wird, ist ein ungelöster Konflikt. Bist du schon mal in einen Tag gestartet und hast gesagt, dies wird ein großartiger Tag sein? Und dann hast du eine Meinungsverschiedenheit mit deinem Ehemann oder deiner Ehefrau oder Freund oder Nachbarn oder Verwandtem oder jemanden deiner Familie. Und deine Leidenschaft und deine Freude, die entweichen so. Wie beim Fahrradreifen und es zischt dich ganz leer. Und du musst zur Arbeit, du hast keine Zeit, den Konflikt zu lösen und so fühlst du dich den ganzen Tag mies, weil du den ungelösten Konflikt ständig in dir rumträgst und du kannst dich nicht darum kümmern. Und du musst dich aber darum kümmern. Das wird deine Freude rauben. Du musst Frieden schaffen. Das ist wie mit diesem Fahrradreifen. Deine Einstellung, die kriegt einen Platten über den Tag. Dein ungelöster Konflikt in deinem Leben, der immer da ist und da ist und da ist und er kann nicht weg. Einige von euch haben auf ihrer Arbeit sicher Leute um sich herum, die Profis darin sind, unsere Freuden zu töten. Wisst ihr, wovon ich rede? Sie kommen in den Raum, die saugen, als ob den ganzen Sauerstoff auf. Sie füllen das Ganze mit Negativem, sind launenhaft, mürrisch, verbittert und fangen an zu tratschen. Und jedes Mal, wenn sie da sind, dann rutschst du in so eine schlechte Laune rein. Was kannst du also tun? Eine sehr geistliche Lösung heißt, meide diese Personen. Es gibt nichts in der Bibel, das dich dazu auffordert, dich mit mürrischen und launenhaften Typen herumzutreiben. Du gehst einfach von ihnen weg. Wenn du weißt, sie werden im Pausenraum sein, ich werde nicht mit ihnen dort sitzen. Ich will sie nicht hören, wenn sie alles schlecht machen, wenn sie sich über alles beschweren, über das und das. Und wenn man natürlich mit solchen Personen verheiratet ist, dann hat man ein Problem. Dann muss man gemeinsam auch den Seelsorger aufsuchen und dringend an dieser Sache auch weiterarbeiten. Du darfst es nicht zulassen, dass eine Einstellung von Eifersucht oder Feindseligkeit oder Ärger in deinem Leben aufbricht. Du wirst deine Freude verlieren. Und es gibt noch viel mehr. Ich werde noch einen Punkt nennen. Das ist ein unterernährter Geist. Ein unterernährter Geist wird eines der Gründe sein, die auch deine Freude rauben. Jeden Tag unseres Lebens gibt es jede Menge an Umständen, die sich eigentlich verschwören, deinen Geist zu verkleinern und dein Herz zusammenzuschrumpfen zu lassen, um die Freude und den Enthusiasmus aus deinem Leben abzublasen. Es gibt alles Mögliche. Umstände, Enttäuschungen und Unterbrechungen, Probleme und Druck und Herausforderungen und Konflikte und Frustrationen und Versagen. Ihr wisst, alle diese Dinge, die im Leben passieren, die das Leben einfach so aussaugen. Also musst du einen Plan haben, wie du deinen Geist sehr bewusst fütterst. Du brauchst geistliche Nahrung, genauso wie du physische Nahrung brauchst. Wenn du physische Nahrung nicht bekommst, dann hungerst du zu Tode. Und genauso brauchst du geistliche Nahrung in deinem Leben. Wenn du eine Leidenschaft für Gott haben willst, brauchst du eine lebensnotwendige, tägliche Beziehung zu Jesus. Die 3. Sache, die ich tun muss, nachdem ich zugegeben habe, dass mir Freude fehlt und ich Freude verloren habe, und nachdem ich nach dem Grund gesucht habe, die 3. Sache ist dann, berichtige, was falsch ist. Sieh dir das an und überlege, was muss ich tun, um diese getötete Freude wieder zu gewinnen? Wie kann ich einen Weg finden? Wie kann ich das einrichten? Wie kann ich es verändern? Wie kann ich es lösen? Und berichtige, was falsch ist. Ich bin jetzt selbst 21 Jahre mit Jesus unterwegs und habe mit vielen Leuten sprechen können. Ich habe gemerkt, der Grund, vielleicht auf Platz Nummer 1, warum Leute ihre Freude verlieren, der meiste Grund ist, du weißt, was richtig ist und du tust es nicht. Du weißt, was richtig ist und du tust es nicht. Das wird deine Freude schneller rauben als das meiste andere. Wenn du weißt, was richtig ist und du tust es nicht. Seht mal auf diesen Vers hier. Jakobus 4,17. Denkt also daran. Wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Dem ist es eine Sünde. Das heißt für mich, wenn ich weiß, was das Richtige ist und ich tue es nicht. Und wenn die anderen es nicht tun, spielt das keine Rolle. Aber für mich ist es eine Sünde, weil ich das nicht tue. Und es führt dazu, dass meine Freude verloren geht. Deswegen möchte ich gerne eine sehr offene Frage stellen. Was ist das, von dem du genau weißt, dass du das tun musst, aber du tust es nicht? Was hat Gott dir gesagt, dass du es tun sollst, aber du hast damit noch nicht einmal begonnen? Das Geheimnis einer dauerhaften, erfüllten, überfließenden Freude ist dieser Gehorsam Jesus gegenüber. Es ist das zu tun, wovon Gott sagt, tue es. Jedes Mal, wenn du tust, was Gott dir sagt, wird dein Leben voller Freude sein. Jedes Mal, wenn du es ignorierst, wirst du in eine Sackgasse laufen und du wirst die Freude verlieren. Gott sagt, ich will dir sagen, wie du in deinem Leben klarkommst, aber wenn du es ignorierst, dann wirst du nicht Freude haben. Und die Frage ist, warum gibt es so viele Prinzipien, so viele Gebote in der Bibel, in seinem Wort? Es gibt viele Sachen, von denen Gott sagt, ich will, dass ihr das so macht und ich will nicht, dass ihr das so und so macht. Warum gibt es so viele Gebote? Wenn wir uns einige dieser Gebote ansehen, erscheinen einige von ihnen eigentlich als das absolute Gegenteil von unserer menschlichen Natur. Es ist nicht das, was ich von Natur aus tun will. Wenn Gott zum Beispiel sagt, ich will von dir etwa ein Zehntel, vielleicht so viel, wie ich bereit bin zu geben, von deinem Einkommen, ich will das zurückhaben. Das, was wir den Zehnten nennen, damit du mich damit ehren sollst, damit du dein Vertrauen dadurch ausdrückst. Warum sagt Gott das? Braucht Gott mein Geld? Warum würde Gott mir das sagen? Er möchte das, was das Geld repräsentiert. Er möchte mein Herz. Wenn Gott dir sagt, ich möchte, dass du in der Sexualität wartest und dir das für die Ehe aufsparst, dann will Gott ein zerbrochenes Herz bewahren. Gott will dich bewahren. Gott möchte auch andere Leute bewahren vor einem zerbrochenen Herzen. Wenn Gott sagt, ich will, dass du deinen Feind liebst, ich sage vielleicht, oh, warte mal Gott, das scheint nicht richtig zu sein. Jemand hat mich verletzt, dann will ich ihm doch erst recht heimzahlen und ihn zurückverletzen. Somit, wir merken, wir könnten noch ganz viele Dinge aufzählen. Die Natur bei uns ist immer genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich haben möchte. Warum also stellt Gott diese Gebote in der Bibel auf? Seht euch mal diesen Vers an. Johannes 15, Vers 11. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Die Bibel ist sozusagen eine Freudeanleitung für unser Leben. Sie ist die Anleitung des Herstellers dafür, wie man ein Leben mit Freude leben kann. Je mehr wir Gottes Wort gehorchen, desto mehr Freude werden wir im Leben haben. Gehorchst du Gott in allem, wirst du in allem Freude haben. Gehorchst du Gott in einigen Dingen, wirst du in einigen Dingen Freude haben. Gehorchst du Gott gar nicht, dann wirst du niemals echte Freude haben. Du kannst in dieser Welt viel Nervenkitzel erleben. Aber echte Freude wirst du ohne diesen Gehorsam Gott gegenüber nicht erleben können. Gott sagt, ich tue es eigentlich, ich fordere Gebote von dir für deinen Vorteil. Gott tut es nicht, weil er uns einschüchtern will. Er sagt, ich weiß, was gut ist. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich gemacht und geformt. Ich kenne dich besser als du. Ich weiß, was dir Herzschmerzen verursacht. Ich weiß, was dir Probleme macht. Ich weiß, was dir Krankheiten verursacht oder Übelkeit. Ich weiß, was emotionale Instabilität verursacht. Und ich weiß, was Stress verursacht. Und ich sage dir, wenn du es einfach so und so machen würdest und meine Gebote befolgst, dann wirst du Freude in deinem Leben haben. Ich muss also berichtigen, was falsch ist, indem ich tue, was Gott mir sagt. Sehen wir doch, die Bibel sagt uns, dass Gott uns bittet, Freude zu haben und Freude auszuleben. Aber du musst wählen. Er wird dir keine Freude aufzwingen. Du musst wählen, wie viel Freude du in deinem Leben haben wirst. Es basiert darauf, wie viel entscheidest du dich, um Gott zu vertrauen, indem du das dann tust, was er sagt. Wie viel davon wählst du, um dem zu gehorchen? Vielleicht kommst du zu dem Punkt, dass du sagst, ich weiß, Gott sagt das, und ich denke aber nicht wirklich, dass das richtig ist. Ich denke, ich weiß es besser als Gott. Ich denke, ich weiß, was das Beste ist. Ich werde es auf meine Weise machen. Ich werde damit meine Freude verlieren. Es hängt also vom Gehorsam ab. Sehen wir uns noch diesen Vers davor mit an. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Berichtige, was falsch ist. Ende bleibt nur noch die Frage, willst du das? Amen.